zu Pfingsten, zum Heiligen Geist, wo ja Pfingsten auch im Zentrum ist. Und ich möchte den Predigttext lesen aus 1. Petrus 4, Vers 10. Und wer die Bibel dabei hat, darf gerne auch mit mir mitlesen, aus der eigenen Übersetzung. 1. Petrus 4, Vers 10, da steht: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ja, heute ist Pfingsten. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Jesus ja aufgefahren ist im Himmel. Und wie er kurz bevor er aufgefahren ist, seinen Jüngern gesagt hat: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und 10 Tage später, am Pfingsten, ist das passiert. Der Heilige Geist ist wie ausgegossen worden. Und jetzt haben die Jünger die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und ich möchte heute gerade am Anfang von meiner Predigt schon erwähnen: Der Heilige Geist ist mehr als einfach nur eine Kraft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das beachten. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn wir nur vor Augen haben, der Heilige Geist ist eine Kraft, dann gibt das vermutlich so wie die Frage in uns: Wie kann ich den Heiligen Geist noch mehr bekommen und noch mehr Gebrauch von ihm machen? Er ist ja eine Kraft, ich brauche ihn. Und ich muss Gebrauch von ihm machen. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Die dritte Person von der Dreieinigkeit, von dem unglaublich grossen, heiligen, allmächtigen Gott. Dann ist die Frage ganz eine andere. Dann stellen wir uns nicht die Frage, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist bekommen, sondern die Frage ist dann viel mehr, wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Und wie kann er noch mehr Gebrauch von mir machen? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Der Heilige Geist hat ein sehr umfassendes Werk. Er offenbart, heiligt, vereint und befähigt uns. Und ich glaube, dass wir als evangelikale Gemeinde, und die evangelikal meine ich jetzt einfach einmal Gemeinden wie wir, so FG Aarau, FG Ägeri, einfach so Gemeinden, vielleicht wo man grob kann sagen, die bauen auf dem Wort Gottes und nehmen die Bibel als Wort Gottes auch ernst und vertrauen dem Wort bis in alles. Unsere Gemeinden, habe ich den Eindruck, haben wie eine doppelte Gefahr, wo sie drinstehen im Thema Heiliger Geist. Und die eine Gefahr ist so die, dass man den Heiligen Geist gar nicht gross behandelt, das Thema. Man redet gar nicht gross darüber. Und all die Themen, die am Heiligen Geist zugeschrieben werden in der Theologie, der Dogmatik, also in der Lehre vom Glauben, tut man wie ein bisschen auf die Seite schieben, sich nicht zu viele Gedanken dazu machen. Man behandelt es eher stiefmütterlich, sagt man. Und dann gibt es manchmal so Kritiker, die finden, das passiert viel zu wenig in unseren Gemeinden, dass wir uns Gedanken machen über den Heiligen Geist. Und die werfen uns dann wie so ein bisschen neckisch vor, dass es bei uns ja eine andere Dreieinigkeit gibt. Oder bei uns nicht Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und Bibel. Wird dann so vorgeworfen. Das ist so die eine Gefahr, dass man es wie einfach auf die Seite schiebt. Die andere Gefahr, die ich feststelle, ist, dass das Thema Heiliger Geist plötzlich absolut im Zentrum ist. Und es geht nur noch in gewissen Gemeinden um das Thema Heiliger Geist oder eben die Themen, die man damit verbindet. Und ich habe gemerkt, in der Regel passiert dann auch eine Engführung. Und die Engführung ist, dass man sich nur noch auf wie 3 Geistesgaben auslässt. So, es geht nur noch um 3 Gaben. Ich erinnere mich an eine Frau bei uns in der Gemeinde, die ist auch aus dem sogenannten charismatischen Hintergrund gekommen, in unsere Gemeinde. Dann hat sie mir gesagt: Matthias, bei uns in den FG Aarau wird einfach nie über den Heiligen Geist predigt. Und er hat gesagt: Ich hatte doch letzte Pfingsten und dann ja und da. Und er hat gesagt: Ja, aber du hast nicht predigt über Zungenrede und über Heilung und Prophetie. Und ich merkte, es gibt auch wie eine Engführung in diese Seite, dass es nur noch um die 3 Geistesgaben geht. Und ich möchte heute, das ist mein Anliegen für die Pfingstpredigt, auch wie betonen, dass der Heilige Geist unendlich wichtig ist für uns. Auch für uns als Gläubige. Für uns als Gemeinde. Unendlich wichtig, ich kann das gar nicht in Wort fassen, wie wichtig der Dienst zu wirken vom Heiligen Geist ist. Unglaublich wichtig. Und das Zweite, was ich betonen möchte, ist, und das Wirken vom Heiligen Geist ist unglaublich schön. Unglaublich schön, in einer in einer Breite, ich möchte es vergleichen mit einem Blumenstrauß. Nicht nur ein, zwei Blümchen, sondern der Heilige Geist ist, wirkt wie ein riesiger Blumenstrauß. Darum habe ich gedacht, bevor ich dann auf 1. Petrus 4,10 noch im Detail eingehe, möchte ich wie einfach ein paar Streiflichter heute erwähnen, Streiflichter zum umfassenden Werk vom Heiligen Geist. Die schauen, PowerPoint Guide. Kommt sie? Sehr gut, danke schön. Also, 4 Streiflichter, einfach ganz kurz, wie Streifen vom Wirken vom Heiligen Geist. Das ist mal das erste Streiflicht. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Jesus sagt, Johannes 16,14, er wird mich verherrlichen. Und er meint damit den Heiligen Geist. Jesus sagt, der Heilige Geist verherrlicht in Jesus selber. Ich vergleiche den Heiligen Geist gerne mit so einem grossen Halogen-Scheinwerfer. So. Stell dir mal vor, ihr seid unterwegs an einem wunderbaren Sommerabend am Spazieren. Die Begleitung, die mit euch unterwegs ist, ist noch viel herrlicher als der Sommerabend. Es ist einfach schön, so miteinander unterwegs zu sein. Und ihr kommt zu einem wunderbaren Schloss, das wunderbar beleuchtet ist. Und das Schloss ist einfach wunderbar. Und dann hört ihr, wie eure Begleitung so zu euch sagt, wow, so schön, 20'000 Watt Halogen. Und schaut nur das Licht an, das das Schloss beleuchtet. Was würdet ihr denken? Ein bisschen schräg. Das Schloss ist doch im Zentrum, doch nicht der wunderbare Scheinwerfer. Und genau so kann es uns passieren, wenn wir einfach uns nur auf den Heiligen Geist schauen, was er tut. Und nicht beachten, dass der Heilige Geist ein grosses Ziel hat. Und das ist, Jesus in unserem Leben gross zu machen. Dort, wo der Heilige Geist besonders stark wirkt, dort redet man vorrangig auch über Jesus. Das ist ein Geheimnis. Also der Heilige Geist ist wie so der Scheinwerfer auf das Kreuz und zeigt uns, hey, da war einer, der hat für uns gelebt. Der hat das perfekte Leben gelebt, das wir eigentlich erleben müssten, um vor Gott zu bestehen. Hey, und da hat es einen gegeben, der ist sogar am Kreuz gestorben, weil wir nicht so leben, wie wir müssten leben, um vor Gott zu bestehen. Und der Jesus, um den geht es. Er hat für uns gelebt und ist für uns gestorben. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Der Heilige Geist heiligt uns auch. Der Heilige Geist heisst nicht nur ein Heiliger Geist, weil er heilig ist, sondern auch, weil er die Funktion hat von der Heiligung. Der Heilige Geist überführt uns Menschen von der Sünde. Johannes 16, 8-11 beschreibt das Jesus. Und er sagt, dass der Heilige Geist von der Sünde überführt. Und dann definiert Jesus auch, was er meint mit da die Sünde. Und die Sünde, die Jesus da meint, ist der Unglaube. Der Unglaube, dass Jesus Christus Gott ist, der Sohn Gottes. Unglaube. Ich habe gerade wieder einen Glaubensgrundkurs, den ich durchführe im Moment. Es sind gerade 3 Eben vorbei von 6. Und in diesem Glaubensgrundkurs erlebe ich immer und immer das Gleiche. Ich erlebe, dass der Heilige Geist bei gewissen Menschen von Anfang an unglaublich wirkt. Und ich merke, es braucht gar nicht so viel Wort von mir, dass da Glauben entsteht, Erkenntnis da ist. Und dann habe ich die gleiche Gruppe Menschen, wo ich merke, irgendwie wirkt der Heilige Geist nicht gleich. Und da kann ich so viel Wort machen, wie ich will. Ich probiere es dann auch mega gut zu machen mit Argumenten und Beispielen und Erlebnissen und Bibeltext und so. Und ich merke, es passiert nichts. Und ich habe festgestellt, in all diesen Jahren, jetzt, es gibt Menschen, da wirkt der Heilige Geist und schenkt Erkenntnis, auch von der eigenen Sündhaftigkeit. Und bei anderen passiert das irgendwie wie nicht. So ist der Heilige Geist wie ein helles Licht. Nicht nur ein helles Licht, das Jesus gross beleuchtet, das Schloss, sondern das auch unser Leben wie beleuchtet. Jetzt angenommen, ihr seid am Spazieren, ihr kommt am Schloss vorbei und ihr geht noch in ein wunderbares Restaurant essen. Der zweite, der Begleitung so. Es ist einfach schön, romantisch, schlummeriges Licht. Und dann bringt der Kellner euch das Essen. Und in dem Moment geht in diesem Saal das hellste Licht an. Und ihr seht, wie hier am Rand jetzt noch Spinnen und Netze und da jetzt ein Schneck am Boden. Und der Teller ist überhaupt nicht gut angerichtet. Es ist total unappetitlich überall und es ist so ein Chaos. Was denkt ihr in diesem Moment? Oh nein, warum hat jemand das Licht angemacht? Das war gerade so schön. Oder denkt ihr, zum Glück haben wir das noch gesehen. Nichts weg. Der Heilige Geist ist wie so das Licht, das unser Leben total erleuchtet. Und das kann sehr, sehr mühsam sein und anstrengend. Kann auch wehtun. Plötzlich merken, dass wir in uns selber so viel sündiger sind, als wir je gedacht hätten. Das kann so wehtun. Gewisse haben auch mal so Mühe mit dem Wirken vom Heiligen Geist. Weil der so Sachen aufzeigt, die man gar nicht wissen möchte. Jemand hat mir mal geschrieben, ich habe jahrelang gelebt mit dem Prinzip, nur ja keine schlafenden Hunde wecken. Es lebt sich gut, wenn man nicht weiss, was alles nicht in Ordnung ist im Leben. Aber ich vergleiche den Heiligen Geist in dem Moment gerne wie mein Zahnarzt oder meine Dentalhygieniker. Ich muss da ja jährlich zum Kontrollen. Und ich sage euch, ich habe auch ein bisschen Mühe, um dorthin zu gehen. Vor allem, nachdem ich einst etwa 5 Jahre nicht war. Ich dachte, oh Mann, ich mag nicht, ich will gar nicht her, ich kehre am liebsten wieder um. Die sagt mir eh Sachen, oder der Zahnarzt sagt mir eh Sachen, die ich gar nicht hören möchte. Und dann habe ich so überlegt, aber eigentlich war es ja nicht der Zahnarzt, der bei mir das Loch verursacht hat, oder wenn ich dann eins hätte. Karies und all das. Und da, so ist der Heilige Geist ja nicht der, der unser Leben zerstört hat. Der all diese Sünden in uns bewirkt hat, sondern er zeigt zu auf, was alles nicht in Ordnung ist. Und der Heilige Geist macht kein Chaos, das Chaos ist schon da. Und dann, wenn wir das erkannt haben, dann zeigt uns der Heilige Geist auch die Lösung. Und die Lösung ist, dass wir unsere Schuld zu Jesus bringen und merken, in Jesus Christus bin ich noch so viel geliebter, als ich je hätte hoffen können. Und so macht uns der Heilige Geist, wenn wir unsere Sünde Jesus bringen und dann Jesus in unser Herz, unser Leben auch bitten, dann macht uns der Heilige Geist wie neu. Er schafft die Wiedergeburt. Jesus kommt dann durch den Heiligen Geist in unser Leben und reinigt uns. Und nach der Bekehrung und Wiedergeburt, so nennt man das Ereignis da, heiligt der Heilige Geist uns. Das heisst, er verwandelt uns immer wie mehr ins Bild von Jesus. Wir nennen das auch erwachsen werden im Glauben, reifer werden. Das ist Heiligung. Ich denke an die Frucht vom Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden und so weiter. All das, was in einem Leben von einem Gläubigen zur Entfaltung soll kommen. Denn der Heilige Geist, der vereinigt uns auch. In dem Moment, wo der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist, ausgegossen worden ist, also am Pfingsten meine ich jetzt, hat es eine neue Gemeinschaft gegeben, die es noch nie gab vorher in dieser Art. Wir nennen sie heute Gemeinde. Und die erste Gemeinde war eine unglaubliche Einheit zu zeichnen. Unglaublich. Ein Herz und eine Seele. Wünschen wir uns das nicht auch? Ein Herz und eine Seele sein. Der Heilige Geist, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, nimmt er uns und fügt uns in die Gemeinde ein. In Liebe von Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist da gar nicht so individualistisch mit uns unterwegs, wie wir das vielleicht gerne hätten. Er sagt nicht, aha, willst du an Jesus Christus glauben? Gut. Willst du auch noch zur Gemeinde gehören? Ah, nicht, okay. Nein, er sagt, gut, du glaubst an Jesus Christus, jetzt gehörst du auch zum Leib von Jesus Christus. Du bist ein Glied. Eine Einheit. Und innerlich, das innere Geschehen ist, dass der Heilige Geist uns wie so zum weltweiten Leib von Jesus Christus fügt. Das ist so das Innere. Das äußere Ereignis ist, dass wir dann irgendeinst mal sagen, und ich schließe mich sichtbar einer lokalen Gemeinde an. Das ist bei euch, jetzt nehme ich einfach mal an, für die meisten, die da mir zulassen, ist das der FG Ägeri. So die äußere Sichtbarkeit vom Leib von Jesus Christus. Und dann ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, auch die Einheit zu bewirken. Und der Paulus sagt, und jetzt bewahrt die Einheit des Geistes. Unsere Aufgabe ist nicht, die Einheit zu schaffen, sondern sie zu bewahren. Und da sind wir manchmal auch nicht so gut drin. Egal nicht. Aber das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, Einheit zu stiften. Und er befähigt uns auch. Der Heilige Geist befähigt uns zum Dienst. Er befähigt uns zur Evangelisation. Das muss das Mund auch ab und zu auftun. Er befähigt uns zu der Gemeinschaft. dass wir auch bereit sind. Ich möchte auch hier dabei sein und ich bleibe auch dabei, wenn es manchmal ein bisschen schwieriger wird. Und der Heilige Geist befähigt uns auch einfach zu ganz, ganz vielem in unserem Leben. Und da drin, und so, und jetzt komme ich zu dem, wo ich eigentlich ursprünglich angefangen habe. Da drin gehört jetzt 1. Petrus 4, Vers 10. Der Heilige Geist befähigt uns auch mit Gaben, und wir nennen die Geistesgaben. Und so möchte ich jetzt auf diesen Vers eingehen und zuerst etwas Grundsätzliches sagen zum Thema Geistesgaben. Es steht da, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Da sagen vom Heiligen Geist, von Gott bekommen hat. Wer ist jeder? Jeder meint jeder Gläubige. Wer ist der andere? Das sind alle anderen Gläubigen. Was meint Gab? Gab meint die Befähigung, die vom Heiligen Geist gewirkt ist und in einem Dienst von der Gemeinde eingesetzt wird. Das Wort für Gab ist hier Charisma. Wenn es Charisma, Geistesgabe. Und der Geistesgabe ist nicht meine eigene Definition, die habe ich auch so übernommen. Ich finde sie einfach sehr treffend. Die Definition für eine Geistesgabe ist, dass die Gabe vom Heiligen Geist gewirkt wird und im Dienst für andere in der Gemeinde auch ausgelebt wird. Der Heilige Geist, das sehen wir hier so nach 1. Petrus 4, Vers 10, gibt einem jeden Gläubigen mindestens eine Gabe. Meistens auch mehr. Und niemandem gibt er alle Gaben. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu beachten. Ich habe vorher gesagt, der Heilige Geist nimmt uns und fügt uns in Leib von Jesus Christus. In 1. Korinther 12 wird das beschrieben. Ja. Wir sind ein Glied am Leib. Und wenn ihr jetzt dann heimgeht und ihr seht vielleicht am Strassenrand Finger liegen, dann ist das nicht unbedingt sehr, sehr schön. Wenn ein Glied einfach so abtrennt, nebendran irgendwo außen liegt. Und das ist auch nicht so schön, wenn ein Glied sich vom Leib von Jesus Christus wie distanziert. Ich sage sogar, ein Glied, das sich vom Leib von Jesus Christus distanziert, wird über kurz oder lang auch geistlich sterben. Wer hingegen am Leib ist, der wird geistlich auch wachsen, vital werden. Und so ist der Heilige Geist, der uns einfügt, und jetzt macht er Folgendes. Er setzt die, ich sage jetzt einfach mal du, ich kann mir dann auch du sagen, er setzt die irgendwo her, an einen ganz bestimmten Platz, und er möchte, dass du an diesem Platz mit deiner Gabe dienst. Und er setzt dich so an diesem Platz, dass du angewiesen bist auf andere, die auch Gaben haben, und dass andere auf dich angewiesen sind. Also der Heilige Geist teilt uns Gaben und Aufgaben so zu, dass jedes Glied am Leib von Jesus auf den Dienst der anderen Glieder angewiesen bleibt. 1. Korinther 12, 13 und folgende könnt ihr mir das nachlesen. Jetzt, wie viele Geistesgaben gibt es? Ich weiss, dass da Theologen sich nicht ganz einig sind. Aber wenn wir jetzt da die Listen anschauen, von einer Auflistung von 6 verschiedenen Textstellen im Neuen Testament, wo Geistesgaben erwähnt werden, dann stelle ich fest, dass keine von diesen Listen vollständig ist. Da sind 22 Geistesgaben ausgemacht worden, die man im Neuen Testament erkennt. Aber keine einzelne Liste ist vollständig. Ich schließe daraus, dass es in der Bibel keine Vollständigkeit gibt von den Geistesgaben. Also dass man nicht sagen kann, es gibt genau die 22 und keine weitere und der Heilige Geist wirkt nur genau so und nicht anders. Sondern ich halte das für Beispiel vom Wirken vom Heiligen Geist. So dass man sieht, ja, es gibt die Gaben, vielleicht gibt es auch noch mehr. Das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist nämlich, dass man sieht, wir sind einfach unterschiedlich begabt. Das ist das Entscheidende. Und jetzt angenommen, es gäbe die 2 da unter uns, die haben genau die gleiche Geistesgabe. Dann werden die 2 Personen die Gabe trotzdem noch unterschiedlich ausleben. Also auch dann gibt es immer noch Unterschiedlichkeit. Das ist vielleicht der eine, der hat die Gabe von der Evangelisation und jemand anders auch. Jemand geht auf die Strasse und findet, alle müssen Strasseneinsätze machen, weil so zeigt sich doch die Geistesgabe und so. Und der andere sagt, nein, also ich habe mehr Freundschaftsevangelisation. Ich tue vielleicht mal ein Traktätchen schreiben. Ich tue mal Was auch immer. Und so zeigt sich die Gabe der Evangelisation schon mal unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gaben und selbst wenn wir die gleichen Gaben haben, zeigt sich das noch unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir einem anderen die Gabe, die er hat, auch zugestehen, nicht neidisch sein, sondern dankbar, dass der andere anders begabt ist. Und auch wenn er die gleiche Gabe hat, die Gabe möglicherweise auch anders auslebt. Ich hatte in meinem Leben sehr viele Vorbilder, wo ich mich sehr an ihnen orientiert habe, wo ich probiert habe, es genau gleich zu machen wie sie. Und ich sage, als Teenager, als junger Mensch, ist das sehr, sehr wertvoll. Wenn man jemanden hat, wo man einfach einmal gleich kann, Jungschi leiten, Lager leiten, wenn man beim Predigen einfach einmal so machen kann, wie man es gelernt hat. Und so im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wer ich bin. Und wie Gott mich auch individuell begabt hat und charakterlich unterschiedlich gemacht hat zu anderen. Das war ein Lernprozess, ganz ein wichtiger. Ich bin sehr dankbar für meine Vorbilder, aber auch dankbar für die einzigartige Begabung, die ganz anders ist wie von anderen. Wollte ich vielleicht auch nie die Vorbilder erreichen, in diesen Punkten, wo sie mir Vorbilder waren. Manchmal wird auch die Frage gestellt, sind die Geistesgaben immer außergewöhnlich? Also gibt es wie eine Unterscheidung zwischen den gewöhnlichen Geistesgaben und den außergewöhnlichen? Manchmal sagt man dann auch die natürlichen Begabungen und die übernatürlichen Begabungen. Und da in diesem Zusammenhang wird dann häufig bei den übernatürlichen Begabungen vor allem so an das Thema Heilung gedacht, an das Thema Prophetie, Sprachengebet, also Zungenrede. Und es hat es auch gegeben in der jüngeren Kirchengeschichte, dass diejenigen, die so eine Gabe hatten, sich wie als reifer angeschaut haben, wie diejenigen, die so eine Gabe nicht hatten. Was wiederum gegangen ist, Hauptsache, man kann eine von diesen Gaben, da, von diesen übernatürlichen. Diejenigen, die es nicht hatten, sind neidisch geworden auf die anderen und so weiter. Und ich habe jetzt in der Bibel ein bisschen gelesen zum Thema Geistesgaben und ich habe festgestellt, der Paulus sagt tatsächlich in 1. Korinther 14, 1, strebt nach den Geistesgaben. Ich weiß nicht, ob das gewusst habt, so. Strebt nach den Gaben, nach den Charismen. Es steht dort für das Wort Streben, steht das Wort Zelotes. Und die ganz, ganz guten Bibelkenner kennen Zeloten. Das waren die Eifrigen, oder? Diejenigen, die Zion, der Zelot, ist, glaube ich, der war, oder? Der hat gekämpft und so, die haben Aufstand gemacht, die haben alles dran gesetzt. Und jetzt sagt der Paulus, Zelotes, also strebet und setzt alles dran, Geistesgaben zu bekommen und so. Und dann sagt der Paulus, 1. Korinther 14, aber es gibt auch Geistesgaben, die sind noch viel wichtiger als die anderen. Und wisst ihr, nach welchen Geistesgaben wir besonders streben sollen? 1. Korinther 14, Vers 12. Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Ich finde das so schön. Also es geht darum, wenn wir uns sehnen nach Begabungen, dass wir vor allem die Gaben bekommen, die der Gemeinde die grösste Hilfe sind. Und so geht es. Könnte es vielleicht sein, dass der eine oder andere sagt, ja, okay, ich bete heute, Jesus, schenk mir die Gabe, die FGR am meisten braucht. Oder wir denken da auch, ich bete dafür, dass der andere die Gabe bekommt, die wir als Gemeinde besonders brauchen. Oder dass Gott vielleicht sogar jemanden in die Gemeinde hineinschickt, der die Gabe hat, die wir im Moment am meisten brauchen. Ich tue das nicht. Ich weiss nicht, was dir am meisten brauchen. Da hat er auch wunderbare Gemeindeleitungsleute, älteste. Und auch jeder macht sich wahrscheinlich auch seine eigenen Gedanken. Aber dass wir dafür beten, dass Gott uns die Gabe gibt, die wir am meisten brauchen. Ich möchte an dieser Stelle die Gemeinde vergleichen mit einem Fußballspiel. Wer mich kennt, weiss, ich habe eine gewisse Affinität zu Fußball. Das ist so mein Lieblingssport, weil ich selber auch viel gespielt habe. Und die Gemeinde so verglichen als Fußballspiel. Wo wird Fußball gespielt? Wo werden Goal geschossen? Auf dem Feld, oder? Aber wo sind diejenigen, die es immer am besten wissen? Auf der Tribüne. Oder jetzt in Corona-Zeiten vor dem Bildschirm. Vor allem. Das ist in der Gemeinde genau gleich. Wo findet das Gemeindeleben statt und wo sind diejenigen, die es immer besser wissen? Auf der Tribüne. Die, die von oben den besten Blick haben über das Ganze und können beurteilen, was alles gut ist und was alles schlecht läuft. Es gibt Menschen, die kennt ihr vielleicht auch, die haben zu allem eine unglaublich starke Meinung. Zu allem. Egal, wie viel sie schon wissen oder auch noch nicht. Zu allem eine Meinung. Aber wer auf dem Spielfeld ist, hat unter Umständen noch mehr Fakten, als wer nur auf der Tribüne sitzt. Ich bin sehr, sehr aktiv in der Teenagerarbeit in den letzten knapp 20 Jahren. Ich sage auch, ich habe sicher etwa ein Jahr von meinem Leben, das ist noch nicht so lange, in Lager mit Teenager erlebt. So. Warum so La Pradella? Jedes Jahr 2-3 Wochen, jetzt während 20 Jahren. Knapp. Und Teenager, also das auch mal ausgerechnet, über 1000 verschiedene Teenager haben wir da erlebt. Und das gibt einem ein bisschen ein Gespür für das Alter. Und dann habe ich gemerkt, Teenager sind unglaublich gut im Kritisieren. Also sie sagen einem gerade raus, wenn einem etwas nicht passt und so. Und sie haben auch eine Gabe, habe ich gemerkt, viele, um das, was nicht so gut ist, auch zu bemerken. Übrigens gilt das auch für die Heime, für die, die schon Teenager haben. Wahrscheinlich ist das dort nicht anders. Aber in der Gemeinde auch. Und dann sage ich den Teenager, aber wisst ihr was? Das, was du sagst, das stimmt. Das ist wirklich nicht gut in unserer Gemeinde. Und das ist wirklich nicht super. Und da hat es wirklich viele Heuchler und was auch immer, oder? Aber weißt du, was die konstruktivste Form der Kritik ist? Mitarbeit. Du kannst es besser machen. Du hast Energie, du hast das Wissen, dass es nicht gut ist, du hast Zeit, wie kein anderer, oder? Teenager haben noch Zeit häufig und Energie und Kraft und einfach noch kein Geld, aber das ist nicht so das Problem in der Gemeinde. Es gibt ja Budget. Jetzt komm mithelfen. Schaff mit. Komm aber aufs Spielfeld. Vielleicht kannst du den Ort, wo du nicht perfekt findest, nicht perfekt machen. Aber einen anderen Ort ein bisschen verbessern. Und dann ist die Erfahrung, die ich selber, übrigens, das ist jetzt auch ein bisschen Selbsterkenntnis, wo ich gemerkt habe, wenn man dann selber einmal Verantwortung hat und selber sich investiert, ist es gar nicht mehr so einfach. Und plötzlich versteht man, warum das Gewissen so ist, wie es ist. Also, geht es darum, ob eine Gabe gewöhnlich ist oder außergewöhnlich? Nein. Entscheidend ist, dass ich die Gabe habe, die am besten eingesetzt werden kann in einer Gemeinde. Und jetzt noch die Frage, ja, welche Gabe habe ich denn? Wie kann ich wissen, was ich für eine Gabe habe? Ich stelle mir das sehr einfach vor. Ich probiere einfach aus. Und dann merke ich mit der Zeit, wo meine Gaben sind. Manchmal frage ich die Leute auch in einem Gespräch so, wenn du jetzt das könntest machen, würde denn deine Energiekurve gegen oben gehen oder würde sie eher gegen unten gehen? Also wenn du jetzt denkst, ich mache ein Beispiel, Mitarbeiter der Jungschi, die Jungschi leiten sie jetzt vermutlich nicht da, würde ich fragen, hey, würde es dir Spass machen, die Jungschi mitzuleiten und so? Am Samstag Nachmittag ist das ja meistens so, in den Wald raus und so mit den Kindern, würde das bei dir, wow, cool, oder würdest du denken, oh nein, schon wieder mit den Kindern und Samstag, ich würde lieber. Wenn es gegen unten geht, ist es vermutlich keine Begabung. Wenn es gegen oben geht, dann könnte es sein, dass da eine Gabe vorhanden ist. Damit sage ich nicht, dass es nicht bei jeder Aufgabe manchmal Momente gibt, wo man keine Lust hat. Das gehört dazu, zu jeder Aufgabe. Aber wenn man grundsätzlich einfach keine Freude hat für etwas, ist wahrscheinlich auch keine Gabe vorhanden. Ich habe in der Kivo angefangen mithelfen als Teenager, dann in der Jungschi ausgeholfen, dann habe ich in einer Band mitgespielt und Teenager-Club. Gewisses ist gelungen. Gewisses auch ein bisschen weniger. Es geht jetzt gar nicht darum, was ich alles gemacht habe oder nicht. Das wollte ich gar nicht betonen. Ich wollte mehr sagen. Ich habe durch diese Erfahrungen gelernt, das kann ich ein bisschen und das ein bisschen weniger. Das macht mir mega Freude. Und da finde ich so anstrengend, dass ich die Deadline manchmal wie verpasse. So den Abgabetermin oder bis aufs Letzte rausgeschoben und so. Vielleicht hast du den Eindruck, dass du die Gabe von der Evangelisation hast. Warum nicht einfach einmal einen Strasseneinsatz machen? Vielleicht hast du den Eindruck, dass du die Gabe von der Leitung hast. Wieso nicht einfach irgendwo anfangen mitleiten? Vielleicht hast du den Eindruck, dass du die Gabe von der Heiligen hast. Wieso nicht mal für eine kranke Person beten? Vielleicht hast du den Eindruck, dass du die Gabe vom Glauben hast. Warum nicht die Anliegen von der Gemeinde in Erfahrung bringen und dann ganz fest vor Gott für die Gaben einstehen? Vielleicht hast du das Gefühl, dass du die Gabe von der Ermutigung hast. Warum nicht jemand anderem mal ein Kärtchen schreiben und wertschätzende Worte weitergeben? Jetzt noch etwas. Geistesgaben können sich auch in der Stärke unterscheiden. Paulus sagt dem Timotheus, entfache die Gabe, die dir gegeben wurde. Man kann Gaben brauchen oder auch nicht. Und wenn man eine Gabe nicht nutzt, dann verkümmert die. Ich habe gemerkt, wenn ich in das Klavier hocke, heute noch so, denke ich auch so, oh, das ist ja früher auch noch besser gegangen, so, als ich noch in verschiedenen Bands durfte mitspielen und so. Eine Gabe, die man nicht nutzt, die verkümmert. Aber wenn jemand sich einsetzt an einem Ort, merkt er, wie die Gabe immer wie mehr zum Vorschein kommt und an Effektivität und Stärke zunimmt. Bei den Gaben ist immer eine Kombination von göttlichem und menschlichem Einfluss. Wir haben manchmal das Gefühl, die Gaben sind einfach vom Heiligen Geist geschenkt und wir haben gar keinen Beitrag zu leisten da. Ich glaube, der Heilige Geist teilt souverän aus und wir sind verantwortlich dafür, die einzusetzen. Das ist wie bei jedem Sport. Ich nehme nochmal den Fußballer. Es gibt ja viele Buben, sage ich mal, die gerne mal so wären wie der Messi oder wie der Ronaldo. Und keiner von denen denkt in dem Moment an die zig Stunden im Fitnesscenter, im Kraftraum also und im Konditionstraining und so weiter. Und die kurze Zeit, wo man dann auf dem Feld ist. Und das ist auch so bei uns. Gaben muss man einsetzen, trainieren. Wer etwas gut ist, tut gut daran, vielleicht auch noch Schulungen zu besuchen. Es gibt ja verschiedenste Schulungen auch. Für was gibt uns der Heilige Geist die Geistesgabe? Ich sehe in 1. Petrus 4, Vers 10, zwei Aspekte. Zuerst habe ich jetzt betont, zum Dienst aneinander. Wenn wir weiterlesen in Vers 11, dann steht da noch, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Gott gibt uns, der Heilige Geist gibt uns die Gabe, dass wir einander dienen können und dass letztlich Gott geehrt wird. Es geht bei uns nicht bei unserer Begabung, also nicht um uns. Es geht um einen anderen, es geht um Gott. Wenn ich meine Gabe nicht einsetze, ist das, darf ich so ehrlich sein, egoistisch. Wenn ich meine Gabe einsetze, dann ist das für den anderen. Wenn ich daheim meine Gabe, die ich einsetze, dann profitiert doch meine Frau davon. Profitieren meine Kinder davon. Wenn ich meine Gabe in der Gemeinde einsetze, als Jungschulleiter, profitieren die Jungscherle und die Eltern davon. Wenn ich meine Gabe einsetze als Musiker, profitiert die Gemeinde davon beim Singen. Wenn ich meine Gabe einsetze in der Technik, profitieren doch die anderen davon. Gott begabt mich für dich. Gott begabt dich für mich. Dich für dich und dich und so. Gott begabt uns füreinander. Und jetzt kommt das Fantastische am Ganzen. Wenn ich meine Gabe, die der Heilige Geist mir gibt, einsetze, dann belohnt mir das Jesus sogar. Die Gabe, die er mir gegeben hat und durch mich wirkt. Kolosser 3,23, letztlich dienen wir nicht den Menschen, sondern Jesus selber. Und wenn wir die Gaben, die Gott uns gibt, hier einsetzen, dann kommt das zu einer inneren Stärke der Gemeinde. Und auch gegen raus. Und dann entfaltet sich hier etwas Wunderbares. Und das ist mein Traum von Gemeinde, ist immer noch, auch nach vielen Jahren, sehr idealistisch. Und ich kann euch sagen, ich habe viele schwierige Momente erlebt mit Gemeinden. Ich komme aus einer Gemeinde, die sich zweimal gespalten hat, vor über 10 Jahren. Und ich weiss, wie Gemeinde schwierig kann sein. Und auch als Pastor bin ich ein Insider. Und wenn mir jemand sagt, was nicht gut läuft, sage ich, ich wüsste noch viel mehr, was bei uns nicht gut läuft. Aber ich habe ein ideales Bild von Gemeinde, wo ich sage, Gemeinde ist das, was Gott am meisten liebt auf dieser Welt. Es gibt nichts, was Gott mehr liebt, was Jesus mehr liebt, als seine Gemeinde, als dir. Seine Brut, der Tempel, sein Körper. Und ich liebe Gemeinde darum, weil Jesus sie auch liebt. Und mein Traum von Gemeinde ist, dass sie jedem anderen dient mit seinen Gaben und so einfach schön darf sie auch. Sich etwas darf entfalten. Das kann zu einem erwecklichen Aufbruch kommen. Zum Schluss noch, um was geht es denn im Grunde, wenn wir unsere Gaben bei unseren Gaben? Ganz einfach. Dass wir unsere Gaben einsetzen. Um das geht es. Ich sage jeweils bei uns in der Gemeinde so, ein bisschen salopp. Keine Gabe ohne Aufgabe. Nicht jede Gabe muss man gleichzeitig eine Aufgabe haben, da würde man sich auch überfordern. Aber ich glaube, wenn Gott dir eine Gabe gibt, hat er auch eine Aufgabe irgendwann im Leben für dich parat. In einer Gemeinde gibt es so viele Dienstbereiche. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal der Gemeindeleitung, der Ältesten, gewisse hocken ja da auch, einfach danken, als Externe. Und ich sehe, einfach von, ich schließe jetzt mal, wie das bei uns ist, auf euch. Wie da Älteste sich investieren, neben dem Beruf, der sehr herausfordernd ist, und sich hineingeben und wahrscheinlich die ganze Zeit so die Frage stellen, was ist das Beste für unsere Gemeinde? Oder dann denke ich, jetzt vielleicht gewisse unter uns, die eine Gabe vom Predigen, vom Lehren. Da muss man nicht immer da vorne stehen. Dann kann man auch in der Jungschule, in der Sonntagsschule, in einem Frauenfrühstück, im 60+, und wo auch immer mal eine Andacht halten. Danke, wenn du das so investierst. Und dann gibt es Einsatz in der Kinderhütte, Kids-Treff, Jungschule, Teenie und die 60+, Musik, Technik, Beamer, Video, Diakonie, Raumpflege, Abwärtsarbeiten, Büchertisch, Begrüßungsteam, Gastro, Gebetsteam, administrative Aufgaben wie Finanzen, Website, Adressliste, Flyergestaltung, Innendesign und so weiter. Und wahrscheinlich habe ich deine Aufgabe noch vergessen. Danke, du deine Gabe einsetzt. Und dann gibt es noch, und ich nenne das Einsatzmöglichkeiten außerhalb vom Organigramm. Nämlich einfach mal jemandem ein Kärtchen schreiben. Mal für jemanden beten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Danke, danke, wenn du deine Gabe verantwortungsvoll einsetzt. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen und dann wird er uns fragen, und wie hast du das Talent, die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, umgesetzt? Und dann ist nur noch etwas entscheidend in diesem Moment. Nicht wie viel wir gemacht haben, sondern, was sagt Jesus? Wie treu müssen wir sein. Treu. So möchte ich aufhören, meine Predigt. Mit einer provokativen Frage. Dient der Heilige Geist mir oder dient er durch mich anderen? Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du in den Himmel aufgefahren bist, obwohl wir dich sehr gerne noch bei uns hätten, aber uns nicht allein gelassen hast, sondern uns die Heilige Geist geschickt hast. Der Tröster, der Beistand, eine wunderbare Person. Und jetzt haben wir heute vor allem auch Gaben angeschaut. Und ich danke dir, dass du jeden von uns begabt hast. Ganz unterschiedlich. Und das ist mein Wunsch für unsere Gemeinde in Aarau, jetzt aber auch für die Gemeinde hier in Ägeri, dass diese Gaben eingesetzt werden, zum Dienst für andere und zu deinen Ehren. Und dass hier die Gemeinde darf aufblühen, sich darf entfalten. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich hier so investiert. Du sollst ihnen jeden reich vergelten, der einfach treu ist und das, was du anvertraut hast, treu einsetzt. Amen.